Und ich freue mich, dass unser Pastor Arthur Lieder aus Stade bereit ist, uns das Wort zu bringen. Es wird heute um den Frieden gehen in unseren Beziehungen. Und da freue ich mich, lieber Arthur, dass du dieses Thema hast, weil du stehst in diesen Beziehungen. In erster Linie bist du ein Gotteskind und möchtest da wachsen, in der Liebe zu ihm, Christus mehr zu erkennen. Und das kann man in deinem Leben sehen. Das sieht man in deiner Ehe zu Caitlin, das sieht man in deiner Rolle als Vater zu deinen 5 Kindern. Ich sehe das auch in deiner Freundschaft zu mir. Ich bin Gott von Herzen dankbar für dich. Komm und predige uns das Wort. Lass uns ihn begrüßen.
Ja, ich freue mich sehr, euch alle zu sehen und hier zu sein, mit euch zusammen. Ich freue mich darauf, jetzt auch das Wort aufzutun, um zu lesen und auch zu sehen, wie der Herr zu uns spricht. Das Thema der Eckstein-Konferenz, wie ihr wisst, lautet Frieden nicht wie die Welt gibt. Und mein Thema heute Morgen oder der Titel der Predigt lautet Frieden in meinen Beziehungen. Meine Frau Caitlin und ich haben 5 Kinder. Davon sind 4 Mädels. Deshalb habe ich im Laufe der Jahre unzählige Serien und Filme über Prinzessinnen, Prinzen, Einhörner, Feen über mich ergehen lassen müssen. Eine dieser Fabelgestalten ist die aus den Disney-Filmen bekannte Fee Tinkerbell. Ein kleines, blondes, grün gekleidetes Wesen, das ständig herumflitzt. Meine Mädels, die liebten die Abenteuer von Tinkerbell. Und ein zentrales Element in all den Geschichten mit Tinkerbell ist der sogenannte Pixie Dust. Und dieser Feenstaub kommt vom Feenstaubbaum. Und dieser Staub verleiht den Feen die Fähigkeit zu fliegen, besondere Gaben zu entfalten, allerhand Wunder zu vollbringen. In den Filmen reicht es aus, wenn eine Fee über ein Feld fliegt, ihren Staub verstreut und wusch, blüht es sofort in herrlicher Pracht. Wenn es um Beziehungen geht, dann wünschen wir uns manchmal auch so einen Pixie-Staub. Gern würden wir über unsere Ehen so goldenen Staub verteilen, der eine neue Harmonie und Freude, Freundlichkeit, eine allgemeine Verliebtheit generiert. Oder aber wir wünschen uns solchen Zauberstab des Friedens, um in den Beziehungen mit unseren Kindern, unseren Geschwistern, unseren Freunden, unseren Nachbarn oder unseren Arbeitskollegen was zu bewirken, damit einfach alles besser wird, angenehmer, leichter. Doch die Realität ist eine andere. Wir alle wissen das. Ein Großteil unserer Sorgen und Nöte stammt aus unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Egal, wo man hinschaut, zerbrochene, schwierige, anstrengende, ja gar feindselige Beziehungen gibt es überall und kennen wir persönlich. Wie können wir Frieden haben in unseren Beziehungen? Was hat der Friede Christi mit meinen Beziehungen zu tun? Ist der Friede Christi eine Art Pixie-Staub, den ich über meine Beziehungen streuen kann? Ist es einfach ein schönes Gefühl, das sich so wie ein goldfarbener Nebel auf all meine Beziehungen legt und einfach alles besser aussehen lässt? Lasst uns dazu jetzt gemeinsam in das Wort Gottes schauen und den Epheserbrief aufschlagen und aus dem 4. Kapitel lesen, ab Vers 32. Und auch in Kapitel 5 die ersten 2 Verse. Wer die Kraft hat, ist gerne eingeladen, zur Lesung aufzustehen. Das Wort Gottes aus Epheser 4, dort lesen wir, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Das Wort Gottes. Nehmt gerne wieder Platz. An wen richten sich diese Verse? An Aliens? Ja, an Menschen, die nicht von dieser Welt sind. Johannes 17, 16. Oder mit anderen Worten gesagt, diese Verse sind an Menschen gerichtet, die wiedergeboren sind, die ein neues Herz haben, die Jesus nachfolgen. Darum hole ich jetzt in Punkt 1 ein wenig mehr aus. Punkt 1 lautet neuer Stand. Gottes Wort erklärt uns, dass durch Adam und Eva die Sünde in die Welt, in Gottes Schöpfung gekommen ist. Seitdem sind alle Menschen in ihrem natürlichen Zustand, dem Wesen nach und ihren Taten nach, Sünder. Der Mensch hat von Geburt an eine sündige Natur mit einem zutiefst verdorbenen Herzen, das nur das eigene sucht, sich immer selbst auf den Thron setzen möchte. Diese Sünde trennt uns von Gott, stellt uns in Feindschaft zu ihm. Aufgrund seiner Heiligkeit begegnet Gott dem Menschen nun mit seinem gerechten Zorn und unausweichlichem Gericht. Und unsere sündigen Herzen machen uns nicht nur zu Feinden Gottes, sondern zerbrechen auch jede Beziehung auf horizontaler Ebene. Zwischenmenschlicher Krieg ist deshalb vorprogrammiert. Die Geschichte des Menschen hinterlässt ja auch eine blutrote Spur auf den Seiten der Menschheitsgeschichte. Kriege, Konflikte zwischen Völkern und Nationen sind das Resultat. Wir kennen das aus der Geschichte und aus unserem Alltag. Familien, Freundschaften, Nachbarschaften sind ebenso von der Realität der Sünde gekennzeichnet, vom eigenen bösen Herzen. Alles wird in Mitleidenschaft gezogen. Unsere Beziehungen sind Schauplätze bitterer Auseinandersetzungen, die oft klaffende Wunden und bitteren, brennenden Schmerz hinterlassen. Das Wort Gottes zeigt uns deutlich, der Mensch ist ein Sklave der Sünde und unfähig, sich aus diesem schrecklichen Zustand zu befreien. Wir befinden uns im Krieg mit Gott und im Krieg mit unserem Nächsten. Die Sünde verbrennt allen Boden, vergiftet jeden Garten. Doch Gott, heißt es in Epheser 2, Vers 4, doch Gott, der reich ist an Barmherzigkeit und Liebe, greift ein. Er griff ein, er machte den Weg der Rettung. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, wurde Mensch. Er kam mit dem Auftrag, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Dadurch, dass er sein perfektes Leben des Gehorsams als Bezahlung für die Schuld und Sünde, für die Strafe der Menschen am Tod am Kreuz gab. Durch sein Opfer am Kreuz brachte Jesus für alle, die an ihn glauben, Vergebung der Schuld, Befreiung von dieser Macht der Sünde und Versöhnung mit dem Vater. Römer 5, Vers 1 lautet deswegen, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Diese herrliche Rettung hat der Herr Jesus für uns versorgt. Durch Jesus hat jeder, der ihn als zum Retter vertraut, sofort Frieden mit Gott. Wenn Jesus durch Glauben dein Herr und dein Retter geworden ist, dann begegnet er dir nicht mehr als Richter in seinem gerechten Zorn, sondern ist dein himmlischer Vater. Dann bist du gerecht gemacht. Dann hast du diesen neuen Stand, ein herrlicher neuer Stand. Durch Christus hast du Frieden mit Gott. Und Geschwister, dieser Friede ist zuerst kein Gefühl, sondern göttliche Tatsache. Unerschütterliche Realität. Und weil sie wahr ist, dürfen wir es auch fühlen, dürfen wir es auch erleben, wir dürfen es erfahren. Soweit. Aber was hat das Evangelium nun mit meinen zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun? Alles. Nur wer durch Christus Frieden hat mit Gott, kann auch in den Beziehungen zu anderen Menschen echten Frieden finden. Ich weiß, wir sind hier auf einer Eckstein-Konferenz und hier versammeln sich eine Menge Christen. Viele andere schauen wahrscheinlich online zu. Trotzdem muss ich fragen, ist Jesus dein persönlicher Retter? Bist du mit Gott versöhnt? Hast du Frieden mit Gott? Wenn nicht, dann beginnt alles hier. Um Frieden in deinen Beziehungen zu haben, musst du Frieden haben mit der Beziehung aller Beziehungen, mit Gott. Wenn du nicht mit Gott versöhnt bist, dann rufe jetzt zu Jesus. Wenn ein Christ in der Nähe ist, bete mit diesem. Bist du allein, bete alleine. Wie auch immer, bekenne deine Schuld. Bitte ihn um Vergebung. Nimm ihn an als deinen Herrn und deinen König. Dann beginnt die Reise des Friedens. Darum, alles, was ich jetzt in dieser Predigt weiter sagen werde, bedarf einer versöhnten Beziehung mit Gott und ist einem Menschen, der nicht wiedergeboren ist, völlig unmöglich. Das ist so, als würde ich einen Pinguin vom Hochhaus schmeißen mit wohlgemeinten Ratschlägen der Aerodynamik und Flugtechnik, ohne aber die nötigen Flügel zu haben. Christus allein versöhnt uns mit Gott und gibt uns diesen neuen Stand. Wir machen mit 2.2 weiter. Neue Identität. Für Kinder Gottes gilt, wir haben einen neuen Stand und wir haben Frieden mit Gott. Wir sind mit ihm versöhnt durch Christus. Wir fürchten uns jetzt vor Gottes Gericht nicht mehr, seine Strafe auch nicht, denn beides wird uns niemals treffen, weil Christus die Strafe getragen hat für unsere Schuld. Er hat bezahlt. Seine Gerechtigkeit ist unser Kleid. Johannes 1, Vers 12 sagt uns deutlich und versichert uns, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, ist etwas Herrliches, Unbezahlbares. Es bedeutet, dass der herrliche, allmächtige Gott unser himmlischer Vater geworden ist. Wir gehören dann zu ihm. Kind Gottes geworden zu sein bedeutet, wir haben auch eine neue Identität. Im Epheserbrief lesen wir im ersten Kapitel immer wieder diese Worte, in Christus. Allein in den ersten paar Versen kommt dieser Ausdruck neunmal vor. Dort lesen wir, wenn du Jesus Christus als deinem Retter vertraut hast, dann sieht der Vater dich in Christus an. Dann bist du in Christus. Und dann gilt, in Christus bist du gesegnet. Das ist Vers 3. Vor Grundlegung der Welt erwählt, heilig und tadellos zu sein. Vers 4. Du bist vorherbestimmt, Sohn und Tochter zu sein. Vers 5. Gerettet, damit du Gottes herrliche Gnade offenbaren kannst. Das ist Vers 6. In Christus bist du von der Sklaverei der Sünde los. Ist dir alle Ungerechtigkeit vergeben? Vers 7. Du bist mit hineingenommen in das herrliche Wunder der Neuschaffung im Königreich Jesu. Vers 9 bis 10. In Christus hast du ein Erbteil in seinem Königreich erlangt und bist mit Gott selbst, dem Heiligen Geist, als seinem Eigentum bestätigt und hast durch den Heiligen Geist auch schon die Anzahlung deines ewigen Erbes. Vers 14. Also wenn du mit Gott durch Christus versöhnt bist, wer bist du dann? Du bist von Gott durch und durch angenommen und geliebt. Das bist du. Ein Kind Gottes, ein echter Sohn und eine echte Tochter. Du bist gesegnet, du bist Empfänger aller seiner überfließenden Gnadengaben und der unbeschreiblichsten Art. Und hör mal, dein Wert und deine Identität sind jetzt durch Jesus bestimmt. Durch sein Werk am Kreuz, durch sein Wort, durch wer er ist. Deine Zukunft ist sicher, dein Heil ist fest, die Beziehung aller Beziehungen ist zurechtgebracht. Und diese ist gekennzeichnet von einem tiefen Frieden, von unauslöschlicher Freude und von einer sofortigen Gemeinschaft, Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Nichts und niemand kann dir diese Stellung rauben oder Gottes Zusagen aufhalten. Warum erinnere ich dich an diese Wahrheiten? Weil sie von erstrangiger Wichtigkeit sind für alle Beziehungen in deinem Leben. Bin ich ein Kind Gottes, kenne und liebe ich meinen Herrn, dann definiert mich nicht länger die Anerkennung oder die Ablehnung meiner Mitmenschen. Spannungen und Konflikte mit meinen Mitmenschen bringen mich nicht mehr derart aus der Ruhe, dass mir der Boden unter den Füßen weggerissen ist. Ich brauche auch meine Mitmenschen nicht mehr, um mich geliebt, geschätzt, angenommen oder sicher zu fühlen. Das habe ich mit meinem himmlischen Vater. Jesus hat mich angenommen. Er liebt mich. Er liebt mich, obwohl er mich kennt, durch und durch. Ihm gehöre ich. Wert, Bedeutung, Annahme, Sicherheit, Ruhe, Zufriedenheit sind in ihm begründet. Er enttäuscht mich nie. Er führt immer recht. Liebt immer wahrhaftig. Immer so, wie es recht ist. Mein Stand in ihm ist fest. Meine Identität ist unabänderlich. Ihn gilt es darum, mehr zu erkennen, mehr zu lieben. Ihn gilt es anzubeten. Das Thema der Anbetung in deinem Herzen ist essentiell. Über allen anderen Beziehungen deines Lebens muss die Beziehung und Anbetung deines Herrn stehen. Dann kommen alle anderen Beziehungen unseres Lebens ins rechte Verhältnis. Dann geschieht das Universum wieder, dass es in die Balance kommt, dass du erhältst die rechten Proportionen und die angemessene Priorität in all deinen Beziehungen deines Lebens. Dann kannst du mit dem Psalmisten Asaf singen, wie Psalm 73 sagt, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden, wenn mir auch Leib und Seele vergehen. So bleibt doch Gott meines Herzens Fels und Teil. Du bist geschaffen als Anbeter. Die Frage ist nur, was betest du an? Wenn deine Seele nicht den König anbetet, dann findet sie sich etwas anderes anzubeten. Daraus resultiert viel Leid und Zerbruch. Denn etwas anderes anzubeten als ihn ist Sünde, bringt Streit und Not. Jakobus schreibt den Christen im 4. Kapitel, die Verse 1 bis 2, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Wen oder was dein Herz anbetet, bestimmt, ob du Frieden hast in deinem Herzen und in deinen Beziehungen oder ob du Krieg und Streit hast. Darum, sei ein Anbeter des Herrn Jesus Christus in allen Bereichen deines Lebens. Nähre deine Seele an dem Herrlichen. Suche seine Gegenwart täglich in seinem Wort. Erkenne ihn immer mehr, wie herrlich er ist. Wie köstlich, wie wunderbar. Bestaune seine Güte, seine Barmherzigkeit mit dir, seine Leitung, seine Wege mit dir. Er ist der König des Universums, Herr aller Herren. Und gleichzeitig dein Bruder und dein Freund. Das ist großartig, oder nicht? Durch Christus sind wir versöhnt mit Gott, stehen in einem festen Stand, haben eine neue Identität, sind Anbeter unseres Herrn. Und dadurch wird unser Herz fest und ruhig und wir haben Frieden. Und jetzt kommen wir zu Punkt 3. Das Kreuz und meine Beziehungen. Bevor wir uns jetzt konkret den zwischenmenschlichen Beziehungen zuwenden, möchte ich noch ein weiteres deutlich hervorheben, damit wir es nicht überhört haben. Ein wiedergeborener Mensch hat von Gott ein neues Herz und ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Für die Kinder Gottes gilt, Römer 8, Vers 5, diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Und der Geist Gottes bewirkt es, dass das Wesen Gottes in uns immer mehr zunimmt. Das können wir uns nicht selbst zueignen, erschaffen. Durch den Geist Gottes nehmen die Eigenschaften, die den Charakter Christi widerspiegeln, zu. Und die Eigenschaften unserer alten Natur nehmen ab. Paulus schreibt uns, den Kindern Gottes, im Epheserbrief 4, dass ihr den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sind die Verse 22 bis 44. Das ist das Werk Gottes, dass wir das Alte ausziehen, das Neue anziehen. Der Heilige Geist verändert uns. Er erneuert unsere Gesinnung. Er schafft es, dass die neue Natur in deiner Lebensheiligung vorankommt. Ohne den Heiligen Geist ist es in uns, sind die weiteren Worte der Schrift für uns unmöglich einzuhalten. Wir können es nicht tun. Wenn wir aus eigener Kraft heraus Christusähnlicher werden wollen, dann werden wir enden wie der Pinguin, den ich vom Hochhaus geschmissen habe. Hier nochmal die anfangs gelesenen Worte aus Epheser 4 für uns ab Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig. Und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Die Kinder Gottes sind nun aufgerufen, Gott nachzuahmen. Wir sind geliebte Kinder und haben die Liebe des Vaters in Christus erfahren. Wir haben die Liebe Christi an seinem Kreuz für uns erlebt. Nun sind wir aufgerufen, diese Liebe wiederzuspiegeln, in dieser zu wandeln. Und das ist jetzt die Überschrift, über der wir alle Beziehungen unseres Lebens zu leben haben. Das sagt schon viel. Bände. Das Wort Gottes erklärt uns auch, welche Art von Liebe der Heilige Geist in uns hervorbringen will. 1. Korinther 13, 4 bis 6. Hört mal. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft. Sie erduldet alles. Ohne den Heiligen Geist völlig unmöglich. Ohne Christus Utopie. Das sind so Sprüche, die Brautpaare sich blauäugig am Altar geben. Ohne dass sie im Gemenge des ehelichen Streits gewesen sind. Aber wir haben den Heiligen Geist. Gott selbst in uns, sonst wären wir hoffnungslos verloren. Darum können wir lesen, was Vers 32 uns sagt. Seid gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Ohne Christus unmöglich, aber mit ihm ist es eine Sache, die wir beten und anstreben können. Wir leben in dieser Welt, wir leben nicht im Himmel, das wisst ihr. Wir sündigen gegen andere und andere versündigen sich an uns. Wir kennen das alle. Darum sind wir sofort aufgerufen, ein Herz zu haben, das bereit ist zu lieben und zu vergeben. Ich sage deswegen, weil uns vergeben worden ist und wir geliebt sind, weil wir in diesem neuen Stand stehen und eine neue Identität haben. Jesus betet selbst für seine Henker am Kreuz und zeigt uns, Lukas 23, 34, als er am Kreuz hang, betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betete dort für seine Feinde, für seine Hinrichter. Und davor lehrte er seine Jünger, Matthäus 5, 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Wieder, für unsere alte Natur unmöglich. Wenn mir einer mein Auto mit einem Schlüssel verkratzt oder mich vom Gehweg mit dem Fahrrad abdrängt, dann will der alte Arthur auch dem anderen eine Delle ins Auto hauen und gleich einen Streit anfangen. Aber der Christus bringt in mir eine andere Reaktion hervor. Eine, wo ich für den Feind beten kann und für ihn bitte um Gnade. Denn wir leben in der Gnadenzeit. Der Tag des Gerichts wird kommen. Der Herr wird kommen und wird Gerechtigkeit üben und richten über alle sündigen Aktionen. Aber es ist nicht meine Aufgabe, in meiner sündigen Reaktion jetzt Gericht zu üben, sondern als Kind Gottes bin ich aufgerufen, für diesen zu beten, weil sie den Retter nicht haben und weil ein schrecklicher Tag kommt für diejenigen, die ohne Retter dastehen. Ihr Lieben, ihr seht, das Vorbild für alle unsere Beziehungen ist Christus. Die Grundlagen für alle unsere Beziehungen im Frieden ist Christus. Dies bedeutet dann sofort Liebe, der Auftrag der Liebe, Johannes 13, 34. Vergebungsbereitschaft, so wie er lehrte, Matthäus 18, 34. Opferbereitschaft, Barmherzigkeit, Gnade, Geduld, Freundlichkeit. Die Schrift lehrt uns, Philipper 2, 5, Vers 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein. Wie? Wie es Christus Jesus auch war. Und dann erklärt Paulus, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Der allerhöchste König, Schöpfer aller Dinge, wurde Mensch. Er erniedrigte sich. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wir sollen bereit sein, Opfer zu bringen. Wir sind gerufen, wie unser Herr, uns auch zu erniedrigen. Wir sind Söhne und Töchter des Demütigen. Herrschen wollen, sich dienen lassen wollen, das passt nicht zum neuen Wesen eines Gotteskindes. Darum verwundert es auch nicht, wenn Gottes Wort uns sagt, Philipper 2, 3 bis 4, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte der eine den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Auch unsere Worte sollen dem neuen Leben entsprechen. Epheser 4, 25 sagt, redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Später, Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Oder Kolosser 4, Vers 6, euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. In Gnade bedeutet, dem anderen gnädig zu begegnen. Unser Reden soll gut sein. Es soll konservieren, es soll nicht verdorben sein, stinkig wie vergammeltes Fleisch, mit Salz gewürzt. Epheser 4, 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn, Geschrei, Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Klare Ansage, ganz klare Ansage für uns bezüglich unserer Kommunikation. Wie soll ich reden? Was soll ich sagen? Kinder Gottes reden die Wahrheit, sind keine Betrüger und keine Heuchler. Schlechte Worte passen nicht zum Heiligen Geist. Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit, Neid und Verleumdung sind Verhaltensweisen, die, über die wir Buße tun müssen, die wir am Kreuz ablegen müssen, für die Christus sterben musste und starb. Auch im Alten Testament gibt der Herr uns viele Worte der Weisheit für den Umgang miteinander. Ich zitiere nur eins, Sprüche 15, 1. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Oh, hier gäbe es viel zu sagen, wenn ich die Sprüche öffne. Aber ich belasse es bei diesem Gesagten. Der Punkt, auf den ich zusteuere, ist dieser. Als vom Tode geretteter Mensch, der mit dem himmlischen Vater versöhnt ist, der in einer neuen Identität eines Gotteskindes steht, wird dein Leben jetzt vom Heiligen Geist durch das Wort Gottes zunehmend in Christusbild verändert. Anders gesagt, das Kreuz verändert alle deine Beziehungen, sodass der Friede zunimmt. Das Kreuz verändert alle deine Beziehungen, sodass Friede zunimmt. Aber was ist mit Menschen, die nicht freundlich sein wollen mit uns, die keinen Frieden wollen? Hier sagt die Schrift, Römer 12, Vers 17 und 18, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was den Augen aller Menschen gut ist, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. In Christus wurde unsere Bosheit nicht vergolten, sondern wir erfuhren Gnade. Darum sollen wir jetzt auch nicht Böses mit Bösem vergelten. Wir sollen nach dem trachten, was gut ist. Ja, aber es ist nicht immer möglich, im Frieden mit allen zu leben. Jesus nachzufolgen, nach seinem Wort, der Wahrheit zu leben, wird in unseren Beziehungen oft viel Frieden bringen. Aber manchmal wird dasselbe auch Widerstand und Trennung bewirken aufgrund des Wortes und der Nachfolge Christi im Licht. Und das wird uns unmöglich machen, gegenseitig Frieden zu halten. Aber dennoch, die Schrift entlässt uns nicht aus der Verpflichtung, nach Frieden zu streben. Darum sagt die Schrift, so viel an euch liegt. Diese biblischen Wahrheiten, ihr Lieben, finden Anwendung auf alle unsere Beziehungen. Und es wäre noch so viel mehr dazu zu sagen. Für einige Beziehungen aber gibt uns das Wort Gottes noch genauere Anweisungen. Für die Ehe, die Eltern-Kind-Beziehung und die Arbeitswelt. Wir schauen dann gleich im Epheserbrief weiter. Zu diesen dreien will ich jetzt auch noch ein paar Punkte machen, weil die Schrift zu diesen ganz spezifisch auch spricht. Die Ehe. Sie ist von Gott als grundlegendste aller menschlichen Beziehungen eingesetzt. Ein lebenslanger Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Für die Ehe hat Gott viele Absichten. Aber der tiefste Sinn ist, dass sie ein Zeiger ist auf Christus und die Gemeinde. Schaut rein, Epheser 5, 32. Dieses Vorbild prägt dann auch die Ehe, wie sie nach Gottes Plan funktioniert. Wir lesen in Epheser 5, ab Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Ja, er gab sich hin, sich selbst für alle, die hier sitzen, für alle, die gesammelt werden. Für alle, die dazugehören, hat er alles bezahlt, alles gemacht, alles versorgt, alles auf seine Kosten. Darum, die Ehe ist von unserem gnädigen und guten Gott geordnet. Sie ist so geordnet, dass der Ehemann das Haupt der Ehe ist und diese leitet und die Ehefrau liebt. Und die Ehefrau ist aufgerufen, dem Ehemann zu folgen, sich unterzuordnen und ihn zu ehren. Das ist abgeleitet von dem Vorbild Christi und seiner Braut. Beides, das Leiten und das Folgen, das Lieben und das Ehren, wird durch das Beispiel Christi und der Gemeinde erklärt und konkretisiert. Der Ehemann liebt die Ehefrau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ihr Ehemänner, ihr tut mir leid. Denn dieser Ruf ist ein unendlich hoher und wird uns nur dazu bringen, dass wir alsbald auf unseren Knien landen, weil wir merken, wir können es nicht so tun, wie Christus es uns vorgelebt hat. Die Ehefrau ordnet sich unter, wie die Gemeinde sich ihrem Christus unterordnet. Christus liebt seine Gemeinde. Er nennt sie seine Braut. Er liebt sie mit einer selbst aufopfernden, dienenden, leitenden Liebe. Er hat sie gerettet, er hat sie erkauft, er hat sie beschenkt. Und die Braut, seine Gemeinde, die liebt ihren Bräutigam. Vertraut ihm, folgt ihm mit Freude. Denn er ist ihr Retter und König. Das Bild ist so herrlich. Das beantwortet gleich 1000 Fragen der Details. Wie folge ich? Wie leite ich? Wie ordne ich mich unter? Hier zeigt uns das Wort Gottes die Ordnung für die Ehe, die Gott von Anfang an im Sinn hatte. Wird die Ehe nach Gottes Plan und seiner Ordnung ausgelebt, dann ist sie ein Ort des Friedens. Dann gleicht sie einem blühenden Garten oder einer starken Burg, die jeden Sturm trotzen kann. Lieber Ehemann, ich weiß, dass diese Anforderung, deine Ehefrau zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, eine sehr hohe ist, an der wir nur versagen können. Aber bist du in dieser Rolle auf deinen Knien am Kreuz täglich und bittest den Herrn, dass er dir hilft, damit du in deiner Ehe so bist, dass du ihm Ehre bereitest und deine Frau liebst, so wie es ihm gefällt. Liebe Ehefrau, nimmst du den Ruf Gottes dankbar an, deinem Mann die rechte Gehilfin zu sein, die ihn bittet, dass er vorangeht, die ihn ermutigt, dass er leitet? Wir machen weiter. Eltern, Kinder. Auch in die Familie gibt uns die Schrift, auch in, für die Familie gibt uns die Schrift klare Orientierung. Epheser 6, Vers 1 und andere Stellen. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Das ist recht und das ist dem Herrn wohlgefällig, sagt Kolosser 3, 20. Auch das 5. der 10 Gebote gebietet den Kindern, die Eltern zu ehren. Darauf liegt dann Segen. Den Eltern trägt die Schrift auf, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie Christus kennen und lieben lernen und ihm folgen. Darin sollen die Eltern die Kinder nicht zum Zorn reizen, sondern nach dem Beispiel des Herrn erziehen. Kolosser 3, 21, Epheser 6, 1. Auch hier ist das Kreuz das, was den Frieden in der Beziehung bringt. Jesus ist das Vorbild. Er war, ihr lieben Kinder, er war dem Vater gehorsam. Er ist das Beispiel des Gehorsams dem Vater gegenüber in allen Dingen bis zum Kreuz, Philipper 2, 9. Durch das Kreuz verändert dein Herz, befähigt der Heilige Geist, dieses Gebot zu befolgen. Aus Liebe. Darum, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, weil ihr Christus liebt und eure Eltern liebt. Gott hat die Familie so geordnet. Er gab Eltern, die die Autorität haben, zu leiten, nach seinem Vorbild auszuüben, die Erziehung und die Kinder, die mit Gehorsam antworten aus einem Herz der Liebe, nach dem Vorbild Christi, der sich dem Vater unterordnet und ihm gehorsam ist. Und ihr Eltern, erzieht eure Kinder, wie der Herr euch erzieht. Wie erzieht der Herr euch? Mit schlagender Faust auf den Tisch und lauten Worten? Mit einer ewigen Nörgelei? Nein, er erzieht mit viel Liebe, mit Geduld, mit Weisheit, jedoch auch mit entschlossener Beharrlichkeit und auch einer treuen Unnachgiebigkeit. Denn nicht zu leiten und nicht die Wahrheit zu sagen, ist nicht Liebe. Arbeitswelt, wir machen da weiter. Auch in diese Beziehung hinein spricht die Heilige Schrift mit konkreten Anweisungen. Dort lesen wir, gehorcht euren irdischen Herren. Das ist jetzt zu den Arbeitern gesagt. Gehorcht euren irdischen Herren mit aller Ehrerbietung und Gewissenhaftigkeit. Dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, als würdet ihr Christus dienen. Tut nichts, um gesehen zu werden und euch bei ihnen einzuschmeicheln. Betrachtet euch vielmehr als Sklaven des Christus, die Gottes Willen von Herzen gern tun. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Klare Worte, oder? Und den christlichen Arbeitgebern gebietet die Schrift dann, ihre Arbeiter so zu behandeln, wie es zu einem wiedergeborenen Menschen passt. Und die erhaltene Autorität in diesem Umfeld nicht dadurch zu missbrauchen, dass die Arbeiter unter Druck gesetzt werden, durch Drohungen und andere Geschichten. Wohl wissen, dass der Herr ihr Verhalten ohne Ansehen der Person richten wird. Epheser 6, 9. Das Kreuz lehrt uns, dass wir dem Herrn gehören. Lehrt uns, dass er über alles regiert, dass er der König ist. Darum arbeiten wir mit dieser Einstellung, dass wir alles für ihn tun. Darum gehen wir mit unseren Mitarbeitern so um, wie der Herr mit uns umgegangen ist. Gerecht, freundlich, mit Barmherzigkeit. So viel zu den Beziehungen der Ehe zwischen Eltern, mit den Kindern und der Arbeitswelt. Geschwister, wie können wir Frieden haben in unseren Beziehungen? Was hat der Friede Christi mit unseren Beziehungen zu tun? Ist der Friede so eine Art Pixie-Dust-Staub, den ich so drüber streue? Nein. Ihr kennt die Antwort. Der Friede Christi ist kein Pixie-Dust, sondern etwas Reales, das Christus für uns durch sein Opfer am Kreuz erreicht hat. Durch Glauben aus Gnade allein, durch Gottes Eingreifen in deinem, bist du zu neuem Leben geboren, bist du mit dem Vater versöhnt, hast Frieden mit Gott. Wir haben einen neuen Stand. Wir haben durch dieses Wunder der Wiedergeburt jetzt auch eine neue Identität, die völlig in Christus, in seinem Werk gegründet ist, sodass wir jetzt ruhig und frei leben können mit unseren Mitmenschen, auf eine rechte Weise sie lieben können, befähigt durch den Heiligen Geist. Er erfüllt uns, er gestaltet uns um, immer mehr so, wie unser Herr Jesus Christus ist. Das verändert alle deine Beziehungen. Unsere Ehen, unsere Familien, unsere Gemeinden, unsere Nachbarschaften, unsere Arbeitsplätze werden von diesem wunderbaren Werk Gottes berührt, verändert. Der Heilige Geist trägt Sorge dafür, dass der Friede Christi, den du mit Gott hast, sich dann auch immer mehr in deine Beziehungen widerspiegelt, in alle deine Beziehungen widerspiegelt. Dazu nutzt der Herr sein Wort und wir lesen es jetzt noch einmal. Die Verse aus Epheser 4, 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Vielleicht spürst du heute Morgen, dass in einer deiner Beziehungen kein Friede herrscht oder du sogar im Streit stehst. Dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Geh diesem Wirken des Heiligen Geistes in deinem Herzen nach. Er ist an dieser Stelle deines Lebens am Arbeiten. Beziehungen verändern sich zuerst dadurch, dass der Herr dein Herz verändert. Dadurch, dass er dich auf die Knie bringt. Deswegen beuge deine Knie, bekenne deine Schuld und geh los. Du kannst nicht vergeben, er hat dir alles vergeben. Er wird auch ermöglichen, dass du vergeben kannst. Er wird dein Herz verändern. Musst du um Vergebung bitten, weil du in deiner Ehe nicht die Verantwortung und Leitung übernommen hast? Weil du passiv warst? Oder abwesend? Oder führst du mit einer harten Hand und lauter Stimme? Lässt dich bedienen, anstatt zu dienen? Du Buße. Bist du deinem Ehemann eine Gehilfin? Ein Segen vom Herrn oder ist deine Zänkerei wie das Tropfen in einem Dach? Entehrst du deine Eltern? Bist du rebellisch? Bist du ungehorsam? Machst, was du willst? Das entehrt deinen Herrn. Kehre um. Vater oder Mutter, musst du dich bei deinem Kind um Vergebung bitten, dich versöhnen, weil du durch deine unweisen Worte anstatt Unterweisung Salz in die Wunde gestreut hast. Freund, Nachbar, Bruder, warst du lieblos zu deinem Nächsten? Hast harte Worte gebraucht, die nicht passend sind zu deiner neuen Natur? Und hast nicht gesucht, was den Frieden bringt? Wahren Frieden in deinen Beziehungen wird es geben, wenn du deinen Herrn Jesus an diesen Orten liebst und ihm gehorchst, ihn allein anbetest und in beständiger Abhängigkeit von ihm lebst und seinem Wort gehorsam bist. Das Kreuz verändert dich und bringt Frieden in deine Ehe, in deine Familie, in deine Gemeinde, in deine Nachbarschaft und an deinen Arbeitsplatz. Denn durch das Kreuz entfernt er immer noch dein Stolz, deine Selbstsucht, deine Bitterkeit, dein Neid, dein Streit, dein Zorn und alle anderen der Frucht des alten Menschen, sodass dann wirklich ein echter, praktischer, gelebter, erfahrbarer Friede entstehen kann. Darum bring deine Beziehungsnot zu deinem Herrn Jesus. Lass dein Herz heute Morgen verändern. Für all deine Schuld ist bei ihm Gnade genug. Sind deine Probleme groß und mächtig? Er ist größer und er ist mächtiger. Deswegen komm zu ihm und er wird helfen. Amen. Gott segne euch.